Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Der Deutsche Bundestag sieht am Horizont schon seiner Auflösung entgegen. Im Februar werden aller Wahrscheinlichkeit nach Neuwahlen stattfinden und trotzdem hat das Parlament gestern noch eine Grundgesetzänderung beschlossen. Es ging um die Vorgaben für die Struktur, die Mechanismen und Arbeitsweise des Bundesverfassungsgerichts. Diese sollen künftig im Grundgesetz verankert werden. Damit, so heißt es, soll das Bundesverfassungsgericht besser vor extremistischen Kräften geschützt werden. Es soll resilienter gemacht werden. Das Ganze ist natürlich eine Reaktion auf die Wahlerfolge von AfD und auch BSW. Und für diese Grundgesetzänderung gestimmt haben gestern die Abgeordneten von CDU, CSU, SPD, Grünen, FDP und Linken. AfD und BSW haben dagegen gestimmt. Damit wurde die notwendige Zweidrittelmehrheit erreicht. Der Bundesrat soll heute darüber abstimmen. Was ist nun von dieser Reform zu halten? Darüber spreche ich mit dem Staats- und Verwaltungsrechtler Professor Dietrich Mursweg. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Arndt.
Professor Mursweg, Bundesinnenministerin Faeser hat gestern im Bundestag gesagt, diese Reform sei notwendig, um kein Einfallstor für die Feinde der Demokratie offen zu lassen. Und sie verglich die Situation mit der gescheiterten Demokratie der Weimarer Republik. Wie sehen Sie die Situation heute? Sind wir schon wieder kurz vor Weimar?
Das ist ziemlicher Unfug. Die Demokratie in Deutschland ist seit dem Zweiten Weltkrieg stabil und sie ist es auch immer noch. Und diese Rede davon, dass angeblich die AfD die Demokratie gefährde, ist völlig substanzlos. Natürlich gibt es in der AfD eine politische Ausrichtung, die mit den Grundkonzepten von Politik, die in den herrschenden Parteien, die im letzten Jahrzehnt die Regierung gebildet haben, in wechselnder Zusammensetzung, dieser in Widerspruch zu deren Konzepten ist natürlich klar, liegt auf der Hand. Aber das ist ja etwas vollkommen Demokratisches. Ich kenne keine Äußerung der AfD, die darauf hinausläuft, jetzt demokratische Grundprinzipien wie das Prinzip, dass die Mehrheit entscheidet und dass Minderheiten zu respektieren sind, die Chancengleichheit der politischen Parteien oder Ähnliches abzuschaffen. Und das Gleiche, nehme ich an, kann man auch für das BSW sagen.
Das heißt, aus Ihrer Sicht gibt es keinerlei Hinweise oder Belege dafür, dass die AfD einerseits oder auch das BSW entsprechendes plant, also das Bundesverfassungsgericht, wie Nancy Faeser sagt, anzugreifen oder lahmzulegen?
Nein, es gibt keinerlei Hinweise darauf. Frau Faeser hat ja solche konkreten Hinweise auch nicht vorgelegt. Die Diskussion stützt sich auf Vorgänge in Polen und in Ungarn, wo nach der Darstellung der Kritiker dieser Länder, die parlamentarische Mehrheit missbraucht worden sei, um dann auf das Justizsystem einzuwirken und etwa das Verfassungsgericht durch Austausch von Richtern auf Linie der jeweiligen Regierung zu bringen.
Was ändert sich denn konkret mit dieser Reform oder Grundgesetzänderung jetzt?
Mit der Grundgesetzänderung ändert sich im Hinblick auf die Arbeitsweise des Bundesverfassungsgerichts überhaupt nichts. Alles, was jetzt ins Grundgesetz aufgenommen wird, steht bereits jetzt im Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Das ist also bereits geltendes Recht. Es wird nur auf die Stufe der Verfassung emporgehoben und ist dann in Zukunft nur noch mit Zweidrittelmehrheit abänderbar. Also praktische Auswirkungen auf die Verfahrensweise des Bundesverfassungsgerichts hat diese Grundgesetzänderung nicht. Es gibt allerdings eine Änderung, die gerade damit zusammenhängt, dass nicht alles, was wichtig ist, ins Grundgesetz aufgenommen worden ist. Und das ist der Umstand, dass die Verfassungsrichter vom Bundestag mit Zweidrittelmehrheit gewählt werden. Es ist ja so, die Hälfte der Richter wird vom Bundesrat gewählt, die andere Hälfte der Richter vom Bundestag. Und für beide Wahlorgane ist vorgeschrieben, dass jeweils mit Zweidrittelmehrheit die Richter gewählt werden. Das ist auch wieder eine vernünftige Sache, denn so wird sichergestellt, dass nicht eine Partei, die gerade im Parlament die Mehrheit hat, plötzlich das ganze Verfassungsgericht mit ihren Richtern in Anführungszeichen besetzt, sondern das Zweidrittelerfordernis stellt sicher, dass die verschiedenen politischen Kräfte zum Zug kommen beim Vorschlag von Richtern und auf diese Weise eine politische Ausgewogenheit im Hinblick darauf besteht, welche politischen Kräfte bestimmen, wer Richter des Bundesverfassungsgerichts werden kann. Also bei diesem Zweidrittelerfordernis sollte es auch bleiben. Da sind sich im Grunde genommen alle Experten auch drüber einig. Nur merkwürdigerweise hat man gerade dieses besonders wichtige Kriterium nicht ins Grundgesetz geschrieben. Und man kann sich natürlich fragen, warum nicht?
Wie ist es denn derzeit? Wo stehen die Richter und Richterinnen des Bundesverfassungsgerichts politisch? Ich weiß nur, dass Stefan Habert, der Präsident, ein CDU-Parteibuch hat und bis zu seiner Berufung nach Karlsruhe ja auch Bundestagsabgeordneter, Mitglied im CDU-Bundesvorstand war. Wie sieht es denn bei den anderen Richtern am Bundesverfassungsgericht aus?
Also es ist so, dass gegenwärtig in jedem Senat, der ja aus je 8 Richtern besteht, 3 Richter von der CDU-CSU benannt worden sind, 3 Richter von der SPD, 1 Richter von der FDP und 1 Richter von den Grünen. Das ist die Zusammensetzung beider Senate. Das heißt, die Parteien, die bislang im Bundestag dominiert haben oder die an Regierungen beteiligt waren, haben Einfluss auf die Zusammensetzung des Bundesverfassungsgerichts in dieser Quotierung, die ich genannt habe. Dieses Zweidrittel-Erfordernis stellt also sicher, dass nicht eine Partei plötzlich für sich allein alle Richterstelle besetzt. Warum hat man das nicht ins Grundgesetz geschrieben? Die Antwort lautet, es kann ja sein, dass die AfD im Laufe der nächsten Jahre so stark wird, dass sie im Bundestag eine sogenannte Sperrminorität erreicht, dass sie also 1/3 der Abgeordneten plus eine Stimme hat. Das würde bedeuten, dass sie, wenn das Zweidrittelerfordernis gilt, die Entscheidung über einen Richter, der von einer anderen Partei benannt worden ist, blockieren könnte. Das will man verhindern, indem man dann mit einfacher Mehrheit des Parlaments erstmal das Zweidrittelerfordernis beseitigen könnte und damit der AfD die Sperrminorität nehmen könnte. Das ist natürlich eine Verfahrensweise, die man nur als manipulativ bezeichnen kann und die sich einreiht in das, was wir schon kennengelernt haben im Zusammenhang mit der ganzen Brandmauerpolitik.
Was würden Sie sagen, ist diese gestern beschlossene Reform im Sinne unseres Grundgesetzes oder vor allem im Sinne des Machterhalts der Parteien, die die Reform beschlossen haben?
Kann man nicht so pauschal beantworten. Ich hatte ja gesagt, also das, was ins Grundgesetz reingeschrieben worden ist, das ist vollkommen in Ordnung. Das ist sogar sinnvoll, dass das im Grundgesetz steht. Aber die zusätzlichen Regeln, die man jetzt in das einfache Gesetz geschrieben hat und der Umstand, dass das Zweidrittelerfordernis, ausgerechnet dieses wichtige Erfordernis, nicht ins Grundgesetz geschrieben worden ist, das ist Parteitaktik zugunsten des Machterhalts der vorherrschenden Parteien. Ich muss noch einen wichtigen Punkt zusätzlich erwähnen, der jetzt in das Bundesverfassungsgerichtsgesetz aufgenommen worden ist. Da gibt es eine Regelung für den Fall, dass eine Oppositionspartei, die über die Sperrminorität verfügt, das könnten auch 2 Parteien sein, sagen wir mal AfD und BSW gemeinsam, dass die eine Richterwahl, wie es von den Vertretern dieser Gesetzesänderung formuliert wird, eine Richterwahl blockieren. Wenn sie nämlich dagegen stimmen und auf die Weise eine Zweidrittelmehrheit nicht zustande kommt, wird von Blockade gesprochen. Und um eine solche Blockade aufzulösen, hat man jetzt ins Gesetz hineingeschrieben, wenn nicht innerhalb von 3 Monaten der Bundestag einen Richter wählt bei einer anstehenden Richterwahl, dann kann stattdessen der Bundesrat diese Richterstelle besetzen, also den Richter wählen, dessen Stelle jetzt zu besetzen ist. Es gibt also eine Ausweichfunktion, man nennt das auch eine Ersatzwahlregelung. Der Bundesrat kann als Ersatzwahlorgan für den Bundestag im Falle einer Blockade agieren, theoretisch auch umgekehrt.
Als abschreckendes Beispiel wird ja immer Polen angeführt. Nach Ansicht mancher Experten hat die PiS-Regierung dort das Justizsystem nicht nur umgebaut, sondern damit auch die Gewaltenteilung eingeschränkt. Wenn also in Deutschland mit der jetzt beschlossenen Reform auch die Gewaltenteilung gesichert werden soll, dann muss man ja erst einmal fragen, wie gut funktioniert denn die Gewaltenteilung bisher in Deutschland?
Das kann man nicht mit einem ganz klaren Gut oder Schlecht beantworten. Im Großen und Ganzen haben wir eigentlich zumindest zwischen Exekutive und Justiz eine gut funktionierende Gewaltenteilung. Auch wenn die Richter jedenfalls des Bundesverfassungsgerichts von der Politik bestimmt werden, ist es doch so, dass das Bundesverfassungsgericht wie auch die anderen Gerichte in Deutschland eine verfassungsrechtlich garantierte Unabhängigkeit haben, dass niemand den Richtern Weisungen erteilen kann von Seiten der Politik und dass die Richter auch gesetzlich verpflichtet sind, natürlich nur nach Recht und Gesetz zu entscheiden und nicht nach dem politischen Willen derjenigen Partei, von der sie vielleicht für ein Richteramt vorgeschlagen worden sind. Wenn man sich die Entscheidungspraxis des Bundesverfassungsgerichts ansieht, dann habe ich auch den Eindruck, dass nach wie vor das Bundesverfassungsgericht seine Aufgabe im Sinne der richterlichen Unabhängigkeit gut wahrnimmt. Es gibt allerdings bei einigen Entscheidungen doch Tendenzen einer Politisierung, die zu Sorge Anlass geben. Insbesondere kann man da an den Klimabeschluss denken oder an die Entscheidung zur Bundesnotbremse in der Corona-Krise oder zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Das waren Entscheidungen, in denen entweder die ideologische Vorprägung ausschlaggebend war oder aber ganz deutlich die Politik der Regierung in der Corona-Krise unterstützt werden sollte. Und alle ganz schwerwiegenden rechtsstaatlichen Gegenargumente gegen das Corona-Regime weggebügelt würde mit Begründungen, die nur oberflächlich formal den Anforderungen richterlicher Entscheidungsbegründung entsprachen.
Und wenn wir über Gewaltenteilung reden, müssen wir ja auch die Staatsanwälte mit einbeziehen, die ja weisungsgebunden agieren in Deutschland.
Ja.
Wie ist das vereinbar?
Das ist richtig, wobei das Grundgesetz für die Staatsanwälte keine Unabhängigkeit vorschreibt. Also nach dem Grundgesetz ist das System, dass die Staatsanwälte Weisungen vom Justizministerium erhalten können, zulässig. Es gibt aber Probleme mit dem europäischen Unionsrecht. Also nach Europarecht und auch nach der Europäischen Menschenrechtskonvention müssten auch die Staatsanwälte unabhängig sein. Da hat es auch schon entsprechende Kritik an der deutschen Praxis gegeben.
Über die Grundgesetzänderung, mit der das deutsche Bundesverfassungsgericht resilienter gemacht werden soll, habe ich mit dem Staats- und Verfassungsrechtler Professor Dietrich Mooswieck gesprochen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.